Der Faden zieht sich durch, der rote Faden zieht sich durch eine Geschichte. Das sagt man ja auch in metaphorischer Verwendung. Und dieser Faden, glaube ich, ist auch Teil dieses Border Texturings, diesen Faden ziehen.
Ich würde es eher sagen, oder diesem Faden
nachgehen.
Folgen, genau.
Ja, ja, ja.
Nachgehen in dem Sinne.
Bienvenue dans le podcast vidéo On Air, the podcast series of the University of the Greater Region Center for Border Studies.
Würde ich sagen, fangen wir einfach an. Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Ich freue mich, euch beide zu sehen. Wir machen die nächste Runde unserer Podcast-Reihe. Und zwar ist heute die AG Border Texturen hier. AG Border Texturen ist eigentlich viel größer, aber wir drei wurden abgestellt oder gesandt hierher. Und zuallererst, wollt ihr wahrscheinlich wissen, wir kennen uns schon, aber stellen wir uns kurz vor. Ich bin Eva Nossem von der Universität des Saarlandes. Dort bin ich die wissenschaftliche Koordinatorin des UNIGR Center for Border Studies. Und ich bin schon ziemlich lange Mitglied in der AG Border Texturen, aber nicht ganz vom Anfang. Deswegen habe ich Verstärkung dabei natürlich. Und Christian Wille ist hier. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen.
Ja, kann ich gerne machen. Hallo Eva. Also ich freue mich, dass wir uns heute hier sehen und nochmal über die Border Texturen unterhalten können und auch rückblicken können. Wie ist das alles entstanden und so weiter. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu erzählen. Ich selbst arbeite an der Universität Luxemburg, leite da die Koordinationsstelle vom UNIGR Center for Border Studies und bin auch Gründungsmitglied unserer AG Border Texturen. Und als Wissenschaftler bin ich fokussiert auf die kulturwissenschaftliche Grenzforschung.
Mhm. Ja. Super. Und noch weitere Verstärkung. Astrid Fellner ist auch dabei. Du stellst dich auch selbst vor.
Ja, genau. Mein Name ist Astrid Fellner. Und genau über diese kulturwissenschaftliche Border Studies Linie haben wir uns ja kennengelernt. Und ich bin auch Gründungsmitglied dieser AG Border Texturen. Die haben wir beide ins Leben gerufen, so wie wir auch das Center for Border Studies hier eigentlich durch einen performativen Akt ins Leben gerufen haben. Aber wir werden jetzt gleich drüber sprechen, warum wir dann das Gefühl hatten, dass wir eine Arbeitsgruppe und eben explizit zu Border Texturen brauchten. Aber ich bin Professorin für nordamerikanische Literatur und Kulturwissenschaft und deswegen vielleicht auch dann natürlich ein bisschen anderen Blick oder aus einer anderen Richtung blickend auf Border Texturen. Und ich bin an der Universität des Saarlandes zuständig für das Center for Border Studies.
Ja, super. Also ihr habt schon gehört, ihr beide seid als Gründungsmitglieder hier dabei. Dann meine Erinnerung reicht schon relativ weit zurück, aber eure noch ein bisschen weiter. Erzählt mal, wie war es denn? Wie kam es denn dazu? Die Geschichte von der AG Border Texturen ist ja eng verknüpft mit dem UNIGR Center for Border Studies. Aber wann war denn der Moment, als ihr beschlossen habt, wir brauchen jetzt noch eine AG zu Border Texturen? Und danach können wir ja auch noch gleich weiter drüber reden. Warum braucht die Welt Border Texturen? Magst du anfangen?
Gute Fragen, große Fragen. Ja, wann ging das denn eigentlich los, Astrid?
Ja, das Jahr musste ich schauen, 2014. Wir feiern ja jetzt 10 Jahre, haben wir quasi das Center for Border Studies ausgerufen. Und dann sind wir ja relativ schnell in die Planungsphase unseres Interreg-Projekts gekommen. Und im Zuge dieser Planung, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber es müsste 2015 gewesen sein.
2015, ja. Ich habe nochmal nachgeschaut.
2015, als wir dann in Pont-en-Mousson uns zusammengesetzt haben im Rahmen einer anderen Arbeitsgruppe, die quasi dem Center for Border Studies ein bisschen zuvor ging, nämlich die Kreti-Arbeitsgruppe. Und vielleicht magst du jetzt weitermachen an der Stelle.
Ja, das war diese heiße Phase, diese Gründungsphase, genau. In der Tat. Das ging alles Hand in Hand mit dem UNIGR Center for Border Studies, mit der Vorbereitung unseres trinationalen Master Border Studies auch und so weiter. Und das stimmt, bevor wir die europäische Finanzierung hatten, die Interreg-Finanzierung von 2018 bis 2022, hat die Kreti-Arbeitsgruppe verschiedene Seminare organisiert mit der Idee, eben Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem Thema Grenze auseinandersetzen, aus der Großregion zusammenzuholen. Und da hat sich dann, glaube ich, schnell gezeigt, dass eigentlich sich so verschiedene thematische Cluster bilden. Ne? Einige haben sich eben für Raumordnungsfragen interessiert, andere für linguistische Fragen. Und irgendwie gab es dann auch so eine kritische Masse an Kolleginnen und Kollegen, die aus kulturwissenschaftlicher Sicht auf mit Grenzen beschäftigt haben schon und beschäftigen wollten. Und dann saßen wir zusammen. Wir hatten ja da so Zeit, eine 1,5 bis 2 Stunden, um sich so ein bisschen zu konstituieren, kennenzulernen und auch zu überlegen. Und ich weiß noch, im Gespräch kam irgendwann der Begriff der Textur hervor, wo wir sagten, ja, die Grenze ist ja eigentlich eine Textur, also so ein komplexes Gewebe. Ne? Wenn man Grenze als Prozess ernst nimmt, dann findet da ja so ein Webprozess statt. Und das ist ein Begriff, der ist aus der Diskussion emergiert quasi, geboren, hervorgegangen. Mhm. Also nichts Aufgesetztes. Oder wie hast du das wahrgenommen, Astrid?
Ja, ich auf jeden Fall. Wir hatten das Gefühl, dass wir, und das waren so 5, 6 Personen, die eben auch dezidiert anders arbeiten als die Kolleginnen in Grete, die sich dann doch eher mit grenzüberschreitenden Fragestellungen. Wir wollten mehr den theoretischen Aspekt der Grenze beleuchten und haben erkannt, dass wir da ein gemeinsames Interesse haben und dass wir uns auch formieren sollten, beziehungsweise halt weiterhin treffen sollten in Form von Arbeitsgruppen. Und wenn man so Arbeitsgruppen bildet, dann braucht man ja auch irgendwie ein Thema, an dem man sich auch abarbeiten kann. Es muss ja auch was hergeben, muss ja auch etwas sein, worüber man diskutieren kann. Also es genügt ja nicht, wenn man sagt, so, wir kommen jetzt mit, das ist ein toller Begriff und das bedeutet er und damit arbeiten wir jetzt und c'est ça sozusagen, sondern wir wollten ja eine Diskussion beginnen und nicht etwas nur, worüber wir untereinander sprechen wollten, sondern auch, worüber wir dann andere Kolleginnen einladen könnten und mit denen in Dialog treten können. Und ich glaube, das war so dieser Gründungsmoment, dass wir uns gedacht haben, also ganz wichtig, glaube ich, eine Theoretisierung der Grenze, ja. Weil das ist was uns so ein bisschen gefehlt hat in der davor gegangenen Zusammenarbeit, dieser Fokus, der dezidierte Fokus einer Theoretisierung der Grenze. Und das ist halt auch was, wo wir uns gefunden haben und wo man leicht anknüpfen kann, auch wiederum aus verschiedenen Disziplinen kommend, aber dann doch auf jeden Fall Disziplinen, die sich unter dem Umbrella der Kulturwissenschaft finden. Ich glaube, das war wichtig auch.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig nochmal. Wir waren ja, oder wir sind ja nicht die Ersten, die Grenze theoretisieren, ne? Aber wir hatten damals im Gespräch, in der Diskussion festgestellt, dass den Fokus oder die Sichtweise auf Grenzen, die wir haben, die wir einnehmen wollen, dass die in diesem theoretisch-konzeptionellen Feld eigentlich noch nicht abgedeckt ist. Also dass da wirklich eine Lücke ist. Ne? Und da sind wir ja bis heute dabei, quasi diese Lücke zu füllen, das Leben zu erfüllen, international die Debatte da auch anschlussfähig zu machen. Und auch sichtbar zu machen. Ne? Und die Arbeitsgruppe ist ein wunderbares Instrument. Ne?
So ist es. Und ihr habt also gemerkt, dass sozusagen man noch einen Beitrag leisten können zur Theorisierung im Feld der Border Studies, zum Nachdenken über Grenze im Feld der Border Studies, aus dezidiert kulturwissenschaftlicher Perspektive. Das hat euch damals, uns mittlerweile zusammengeführt. Und dann kam gleich aus dem Nichts die Idee, das könnten wir Textur nennen. Oder wie kamst du dem Begriff? Wer hat den Begriff gefunden? Oder habt ihr euch gleich darauf verständigt? Oder gab es da vielleicht noch konkurrierende Begriffe? Beziehungsweise glaubt ihr jetzt, das war eine gute Wahl? Oder habt ihr schon bedauert, dass wir uns auf den Texturbegriff verständigt haben und sagen, hat schon so ein paar Limits? Oder überwiegen die Stärken noch für euch und was macht ihr denn gerne damit? Versteht ihr?
Also ich glaube, wir haben sicherlich unterschiedliche Erinnerungen jetzt, wie das genau entstanden ist, aus meiner Perspektive herkommend. Also ich komme jetzt aus der Literatur- und Kulturwissenschaft, hat sich in dieser ganzen Idee der Konzeptionalisierung oder Theoretisierung der Grenze natürlich der Textbegriff als zentral gestellt, weil ich im Gegensatz zu qualitativ oder quantitativ arbeitenden Kollegen in Sozialwissenschaften mit Texten arbeite. Und als Literaturwissenschaftlerin ist der Textbegriff natürlich ein sehr klar definierter Begriff. Als Kulturwissenschaftlerin ist er geöffnet worden und beinhaltet viele andere Sachen. Das ist da, wo wir uns auch treffen, weil Texte natürlich nicht nur literarische Texte bedeutet, aber in dieser Diskussion mit Literaturwissenschaftlern, das ist jetzt meine Erinnerung, weil es waren an dem Tisch, wir haben uns damals ja auch so in Gruppen, jetzt würde man Breakout Rooms sagen, ne, das haben wir uns an Tischen ja hingesetzt und haben in unterschiedlicher Konfiguration miteinander diskutiert. Also ja, ich kann mich erinnern, dass der Begriff der Textur gefallen ist in einem literaturwissenschaftlichen Kontext, wie wir gesagt haben, Texte ist das, also die Beschäftigung mit Texten ist das, was uns vereint, aber Texte, was macht Texte aus, was ist das? Und dann wollten wir irgendwie so einen spannenden Begriff, und so ist dieser Begriff der Textur. Und irgendwer, und das ist jetzt auch ganz wichtig, es muss natürlich oder muss ja bei uns immer ein Begriff sein, der in drei Sprachen auch sich gut der funktioniert, der sich gut darstellen lässt, der gut rüberkommt. Und dann dachten wir, mit Textur und Texture und Textur wären wir da gut dabei. Also das ist meine Erinnerung.
Deckt sich das ungefähr mit?
Ja, ja, also ich kann mich auch an den Moment erinnern, an diesem Tisch, definitiv, wie der Texturbegriff dann aus der Diskussion hervorgekommen ist. Der starke Bezug zum Text im engeren Sinne, den erinnere ich jetzt so nicht, aber rückblickend betrachtet, denke ich, war die Idee quasi, dieses Diskussionsergebnis aufzugreifen, Textur, Borner Textur. Und ich glaube, wir haben es auch erstmal nur als Arbeitstitel so festgehalten und es hat sich dann so verstetigt quasi. Rückblickend, glaube ich, war das eine sehr, sehr gute Wahl, weil wir merken ja auf internationalen Konferenzen, im Gespräch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, es ist unwahrscheinlich inspirierender Begriff. Was natürlich auch schwierig ist, weil jeder ein bisschen anders inspiriert ist. Ja. Das heißt, man muss dann wirklich ins Gespräch gehen und klären, was versteht ihr darunter. Und meine Inspiration beim Texturbegriff ist weniger dieser Textbegriff im engeren Sinne, sondern was du, Astrid, gerade eben angesprochen hast, eher dieses Alltagskulturelle, die Alltagskultur als eine Textur zu denken. Da sind wir nicht die Ersten, die in diese Richtung gehen. Aber das dann eben auf das Thema der Grenze zu beziehen, das kenne ich in der Form bisher noch nicht. Wobei wir ja auch in den letzten Jahren gemerkt haben, dass es innerhalb der kulturwissenschaftlichen Border Studies, die ja auch sich immer stärker herausbilden und doch deutlich sichtbarer werden im Laufe der Zeit, es auch andere Metapher gibt, andere Ideen, andere Konzepte, die in eine ganz ähnliche Richtung arbeiten. Und das nehmen wir natürlich wahr. Da sind wir auch im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen der internationalen Border Studies. Und das ist immer sehr fruchtbar, wie ich finde.
Ja, es ist spannend, wie schon zu Beginn in der kleinen Gruppe dann der Texturbegriff offenbar gemeinsam erarbeitet werden konnte, obwohl er teilweise vielleicht auf unterschiedlichem Verständnis oder unterschiedlichen Anknüpfungspunkten beruhen könnte. Das ist ein Begriff, der mir dann auch gut gefallen hat oder wo ich auch viel mit anfangen konnte, wenn ich aus dem Bereich Übersetzungswissenschaften, Sprachwissenschaften komme. Ich habe natürlich jetzt, ich würde deinen Punkt, du sagst, aus der Literaturwissenschaft, Textur hat bei euch natürlich gleich einen Anknüpfungspunkt zu Text, ist aus meiner Perspektive noch stärker von Sprachwissenschaften gekommen, von dem Training, das ich in Sprachwissenschaften erfahren habe, da geht alles immer in die Hallidaysche Richtung, da geht es gleich immer um Fragen, was ist überhaupt ein Text, und da bin ich aufgewachsen disziplinär sozusagen mit der Idee, dann in der Textur ist das, was einen Text ausmacht, das ist sozusagen was Halliday meint, und dann denke ich, okay, gut, wenn das ein Mittel ist, um einen Text, einigen wir uns auf die kulturwissenschaftliche Verständnis von Text als was ganz Breites und Weites dann kann man eine Textur wunderbar heranziehen, um damit zu arbeiten, das zu erschließen, zu beschreiben, greifbar zu machen und vor allen Dingen auch erfahrbar zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die wunderbare Klammer, die uns zusammenhält. Das ist jetzt schon angerissen, Literaturwissenschaften, Kulturwissenschaften, Sprachwissenschaften, deine disziplinäre Verordnung greife ich jetzt auch einfach mal als Kulturwissenschaften im weiteren Sinne. Natürlich. Aber unsere Gruppe war von Anfang an sehr interdisziplinär und ist es jetzt auch noch. Was haben wir noch alles dabei? Also ich meine, und das Dach von Kulturwissenschaften passen wir alle irgendwie, aber wir haben schon unterschiedlichste Ausprägungen. Ne?
Ja, wir haben die Ethnologie und Anthropologie.
Ne? Ethnologie, Anthropologie.
Germanistik haben wir auch dabei. Genau.
Also im Grunde ist das, wenn man in diesem Kulturbegriff denken möchte, ist es was Alltagskulturelles, was Populärkulturelles, was Hochkulturelles, denke ich. Ne? Ja. In diese Richtung denken wir. Und mit dem Texturbegriff, finde ich, gelingt es uns, diese verschiedenen Strömungen oder Sichtweisen auf Kultur auch zusammenzubringen.
Mhm. Also ich glaube, es sind mehrere Dimensionen. Wir haben das auch, oder wir suchen ja immer auch sehr strukturiert vorzugehen und eben zu überlegen, gut, also wir haben auf der einen Seite kulturwissenschaftliche Fragestellungen. Innerhalb der Kulturwissenschaften ist der Textbegriff ein zentraler, nämlich die Öffnung des Textbegriffs genau, eben um auch alltagskulturelle Phänomene als Texte lesen zu können. Und somit ist es dann nicht verwunderlich, wenn man die Grenze als Text liest. Also Roland Barthes liest die Mode als Text. Das war sozusagen einer der Founding Moments und man kann die Grenze als Text lesen. Und das ist eigentlich ganz, ganz leicht, aber ich glaube, das ist so nicht gemacht worden. Das ist so die eine Dimension. Das zweite, wie wir uns den Textbegriff oder den Texturbegriff dann angeschaut haben, haben wir gesehen, natürlich kommt der Texturbegriff in verschiedenen Disziplinen vor, also auch in der Kunstgeschichte, dann natürlich dann, oder ähnlich.
Auch in der Geografie.
In der Geografie, wenn man, es gibt dann Synonyme oder ähnliche Begrifflichkeiten, Assemblage und so weiter. Also das ist natürlich auch eine Dimension, die wir uns angeschaut haben. Und dann natürlich von der Grenze her oder von den Border Studies herkommend, von der Grenze her denkend, dass man irgendwie eben da ja auch sich geöffnet hat, um eben wegzukommen, die Grenze als given oder als einfach the line in the sand, wie es so schön heißt, zu sehen und eben in der Mehrdimensionalität zu betrachten. Und da ist natürlich, wenn man es von der anderen Richtung her denkt, eben der Textbegriff auch jetzt etwas, was uns das hilft zu tun. Also insofern sind das so drei ineinandergreifende Linien, würde ich sagen, die dieses Konzept strukturieren.
Ja, ich würde noch eine Ergänzung machen, und zwar mit dem Texturbegriff in unterschiedlichen Disziplinen. Du hast jetzt, was war es denn, Kunst oder was erwähnt, oder Geografie auch. Es ist in manchen Disziplinen auch ganz starker Fokus beim Texturbegriff auf, ich weiß nicht, manche nennen es, glaube ich, Oberflächenstruktur oder was auch immer. Mhm. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die Struktur fokussieren, wie auf das, was an der Oberfläche kommt, in Berührung mit was, und dann kann man es ertasten, erfühlen und erfahrbar machen. Und ich finde, dieser Aspekt der Erfahrbarkeit ist ein ganz zentraler Punkt.
Ja.
Also diese, es mag haptisch sein, es mag einfach das alltagsweltliche Erfahrungsmoment sein, was eine große Stärke von dem Begriff ausmacht, wenn wir im Bereich der Grenzforschung damit weiterarbeiten möchten. Oder der erschließt uns, glaube ich, da die Möglichkeiten, die wir vielleicht bisher vorher bei anderen Konzepten noch nicht so stark gefunden haben. Also Text in Kombination mit dieser Erfahrbarkeit finde ich einen ganz zentralen Punkt beim Texturverständnis.
Mhm. Ja, ich denke, diese Texturideen, auch diese Erfahrbarkeit, die du ansprichst, das schließt ja auch an Border Experiences und all diese Überlegungen. Das hilft uns ja auch, Dinge sichtbar zu machen, die in solchen Bordering-Prozessen eine Rolle spielen, die da wirksam sind, erfahrbar werden, die wir vielleicht sonst übersehen würden.
Mhm. Ne? Wir haben jetzt geredet über verschiedene Disziplinen, die das Verständnis vielleicht beeinflussen, aber du hast auch schon gesagt, der Begriff wurde gewählt, weil er in drei Sprachen funktionieren muss. Mhm. Ja, das ist natürlich eine Steilvorlage. Funktioniert er denn auch genau gleich in den drei Sprachen? Was machen wir denn mit Textur oder Texture oder Textur? Versteht unser Team in den verschiedenen Sprachen den Begriff dann doch ähnlich genug, dass wir zusammenkommen? Oder wo liegen da Unterschiede? Du arbeitest hauptsächlich, glaube ich, englischsprachig, dann ist das Texture vielleicht eher oder noch stärker, kann ich mir vorstellen. Denkst du an das Greifbare vielleicht? Oder denken andere, wenn man nur im Deutschen von Textur spricht, hauptsächlich an was Gestricktes, Gewobenes? Glaubt ihr, durch die Sprachen kommen auch dann noch mehrere Facetten im Verständnis dazu? Oder weiß nicht, eröffnet es uns einfach nur mehr Auslegungsmöglichkeiten? Wie seht ihr das?
Also mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, dass es weniger ein sprachliches Problem ist. Also Problem, Ich möchte den Begriff nicht überstrapazieren. Dass man es weniger, was du jetzt implizit ja ansprichst, auch so eine Heterogenität der Verständnisse oder sowas, dass das nicht an die Sprachen, die man benutzt, gekoppelt ist, sondern eher an die Art und Weise, wie man arbeitet, an die disziplinäre Hintergründe und so weiter. Ne? Dass mit dem Texturbegriff unterschiedliche Sachen assoziiert werden, auch innerhalb unserer Arbeitsgruppe, was es unwahrscheinlich bereichernd macht. Ne? Und das ist auch ein Zukunftsprojekt von uns, dass wir einfach die verschiedenen Verständnisse mal systematisch zusammenbringen, also so ein Mapping quasi betreiben, uns darüber verständigen und schauen, was ist auch der rote Faden, wo sind auch ungeklärte Fragen, die uns eigentlich verbinden, welche Lücken müssen wir rein und was müssen wir noch weiter ausarbeiten. Ich glaube, es ist weniger eine sprachliche Frage. Mhm.
Glaubst du auch?
Ja, ich glaube, in allen drei sprachlichen Verwendungen des Begriffs, wenn ich das so sage, gibt es mehr eben, finde ich auch, diese disziplinäre Verankerung, glaube ich, das Wichtige. Aber ich glaube, da gibt es auch wieder zwei Seiten. Das eine ist, dass wir uns innerhalb der Gruppe, das ist uns, glaube ich, schnell klar geworden, trotz wiederum großer Rahmen Kulturwissenschaft, aber trotz unterschiedlicher Herangehensweisen innerhalb der Kulturwissenschaften auf eine gemeinsame Sprache verständigen müssen. Es wäre sozusagen dann die vierte Sprache in unserem dreisprachigen Kontext, nämlich die, was wir als Gruppe so ungefähr unter dem Begriff verstehen, sodass wir gemeinsam damit arbeiten können. Und dann ist aber natürlich wichtig, das ist die zweite Ebene, dass wir als einzelne Forscher und Forscherinnen, so wie wir arbeiten, in welchen Kontexten wir arbeiten, uns den Begriff eigen machen und eben schauen, was der Begriff leistet oder was das Konzept, dann wird es eigentlich kein Begriff, dann ist es ein Konzept oder ich verwende den Terminus Tool dann immer gerne, dann wird es ein Arbeitswerkzeug, mit dem ich etwas tun kann, was mir nützlich ist, was mir in meinen Forschungen was bringt. Und das muss ich dann ja auch in irgendeiner Weise klar erklären, aber auch rüberbringen. Und das muss aber dann nicht unbedingt meines Erachtens gleich sein, wie zum Beispiel du mit dem Begriff arbeitest, weil wir haben ja unterschiedliche Arbeitsfelder, unsere Empirie ist eine andere, unsere Case Studies, wir arbeiten in unterschiedlichen geografischen Kontexten, aber das ist ja wichtig, sonst würden wir ja nicht zusammenarbeiten können, wenn wir nicht trotz dieser Unterschiedlichkeit, aber dann eben die Verständigung, more or less, wie es so schön heißt, über den Begriff Bordertexturen haben.
Das kann ich nur völlig unterstützen. Und das ist ja auch eine Praktik, die sieht man auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen, dass Konzepte angeeignet werden, produktiv angeeignet werden.
Ja.
Und das dann auch zu einer gewissen Pluralität führt.
Absolut, ja. Das kommt, glaube ich, zwangsläufig durch die Vielfalt unserer Disziplinen. Wenn du ergänzen möchtest, gerne.
Aber Eva, du hast diesen sprachlichen Aspekt angesprochen. Ne? Vielleicht können wir da noch irgendwie was sagen, wie wir als, oder diskutieren kurz, wie wir als Arbeitsgruppe da eigentlich funktionieren. Mhm. Weil im Grunde genommen haben wir gar nicht so eine große sprachliche Diversität oder Mehrsprachigkeit innerhalb der Arbeitsgruppe, weil viele Kolleginnen und Kollegen, die Sprachen des UniGer Center for Border Studies, unsere Arbeitssprachen, sprechen, und aber in letzter Zeit auch mehr Englisch gesprochen wird, ne, als gemeinsame Sprache, weil in bestimmten Konstellationen das eben anders nicht möglich ist und auch weil wir auch international stärker wahrgenommen werden und da auch anschlussfähig sein müssen. Eine Beobachtung oder eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe in den letzten Jahren, wenn dann eben auch in der Fremdsprache diskutiert wird und gesprochen wird. Ich glaube, gerade in den Kulturwissenschaften ist es schwieriger als vielleicht in anderen Disziplinen, kann man ja diskutieren, weil viel auch mit Metaphern gearbeitet wird, weil viel umschrieben wird, ein ganz spezifisches Vokabular auch in Anschlag gebracht wird. Und nee, darauf wollte ich nochmal hinweisen. Also um in den Kulturwissenschaften wirklich differenziert sich auszudrücken und präzise zu sein, ist dann irgendwie die Muttersprache doch das beste Instrument, glaube ich. Zumindest für mich, muss ich sagen. Mhm. Aber insgesamt streben wir auch diese rezeptive Mehrsprachigkeit an, ne? Mhm. Dass man die Möglichkeit hat, in der Muttersprache zu sprechen.
Also ich finde auch der mehrsprachige Kontext, der gibt uns sehr viel in dieser Arbeitsgruppe. Und dieses Nachdenken, ist Textur in den verschiedenen Sprachen, ist es das Gleiche? Ist es vielleicht, überwiegen manche Verwendungen in manchen Sprachräumen mehr gegenüber anderen? Ich finde, das hat mich, glaube ich, schon sehr zum Nachdenken da angeregt und hat mir auch viel gebracht. Wobei ich jetzt auch kurz aus dem Rahmen unserer Arbeitssprachen rausgehe, einfach wenn wir vielleicht andere dann vertrauter sind. Aber wenn ich auch nachdenke über Textur, dann überlege ich dann gleich, na gut, auch etymologisch, wo kommt's her? Dann bin ich schnell wieder auch nachher im Vergleich bei meinen Arbeitssprachen auch mit Italienisch. Dann kommt auf einmal Tessitur da rein. Dann bin ich im Deutschen wieder, wenn ich versuche, das zu übersetzen, beim Weben und Gewebe.
Ja, aber das ist ja nicht abwegig.
Hin und her Übersetzungen oder Vergleichen von verschiedenen sprachlichen Realisierungen, finde ich, kommt man immer wieder ein Stück weiter in der Überlegung mit, wie ist jetzt mein Verständnis genau? Was brauche ich davon? Oder was gibt mir der Begriff tatsächlich, mit dem ich dann arbeiten kann? Also ich finde gerade diese mehrsprachige Auseinandersetzung damit eigentlich eine große Stärke. Wie sieht es bei dir aus? Was ist deine?
Ja, also ich arbeite ja auf Englisch, das ist meine Muttersprache, ganz eindeutig, in meiner Arbeitssprache. Und ich denke halt, also nochmal wichtiger, wo ich disziplinär herkomme, weil ich halt merke, dass der nordamerikanische Kontext, in dem ich mich ja immer befinde, und die Amerikanistik auch als meines Erachtens ja immer schon sich als Kulturwissenschaft definierende, aber durchaus auch, man könnte sagen, immer sich mit Grenzen beschäftigende Disziplin, da auch teilweise eine ganz andere Wissenschaftstradition hat als Wissenschaftstraditionen in Europa. Das merkt man dann natürlich sehr stark in der Zusammenarbeit. Wiederum, für so eine Zusammenarbeit ist das natürlich dann auch förderlich. Aber was der Begriff, glaube ich, kann, es erlaubt uns sprachlich Dinge auszudrücken, die vielleicht vorher so ein bisschen goes without saying, aber die nicht explizit benannt wurden.
Oder ungelenkt.
Oder ungelenkt, genau. Also wenn du zum Beispiel sagst, die Erfahrbarkeit der Grenze, verschiedene Diskurse, man spricht öfters verschiedene Diskurse, Praktiken zusammenzubringen, ja, wie funktioniert das genau? Wenn wir, und sehr oft ist es, ja, das ist alles sehr theoretisch, was ihr da macht, ja, aber es ist jetzt auch ein Anspruch, über Grenze zu sprechen oder Grenze zu denken, diese zu theoretisieren, ein Anspruch, auch das mit ganz konkreten Diskursen, Praktiken, gesetzlichen Texten, Vorgaben, den Erfahrungen der Menschen in Verbindung zu bringen. Und dieses, für mich ist dieses in Verbindung zu bringen oder in Verbindung drüber zu sprechen, das verbindende Element, das wir dann als Texturierung oder als Text oder als sozusagen, also dieses Zusammenbringen und dieses, na, ich mache dann immer diesen Begriff, diese Erfahrbarkeit, dass man das auch spürt. Grenze spürt man ja auch, Körper, wenn man die Grenze überquert, ganz konkretes Beispiel. Da ist vielleicht innerhalb der EU, wenn ich jetzt von Deutschland nach Luxemburg komme, keine offensichtliche Grenze, die ich mit den Augen sehen kann und festmachen kann. Ich kann den Fluss hinunterblicken, aber da sehe ich es nicht. Aber irgendwie spüre ich es und ich merke es. Die Autokennzeichen werden anders, die Verkehrszeichen sind andere. Also man merkt das natürlich. Wenn ich darüber spreche und das in Verbindung setze, dann gibt es eben verschiedene Aspekte, verschiedene Elemente. Das sind jetzt alles Begrifflichkeiten, mit denen wir uns da auseinandersetzen, die aber Teil eben dieses Textes sind, dieser Beschaffenheit des Textes. Und dann gibt es wiederum, natürlich, wenn wir, Sprache ist unser Arbeitswerkzeug und wir sprechen hier natürlich über eine Versprachlichung gibt es das? Ja, eine Texturierung eines Phänomens. Und ja, also dafür ist natürlich ein neuer Begriff hilfreich, um uns eben das zu erlauben.
Ja, und wir merken, dass er unwahrscheinlich inspirierend ist, weil wir viele, also auch kulturwissenschaftliche Grenzforscherinnen und Grenzforscher, die wir aus anderen Kontexten kennen, weit über die große Region hinaus, damit ansprechen. Die kommen auf uns zu oder wir stellen fest, hier nutzt jemand diesen Begriff. Mhm. Und das ist dann auch spannend zu lesen, in welcher Art und Weise.
Total, ja. Da war jetzt ganz viel drin, auch in dem, was du gesagt hast, weil eigentlich dachte ich mal, wir können auch noch drüber reden, wie unsere individuellen Disziplinen hatten wir, keine Ahnung, sagen wir, theoretische Prägungen oder mit welcher Art Wissenschaft oder Forschung wir vertraut sind, wie sehr das unsere Arbeit an Border-Texturen prägt. Das hast du jetzt auch schon mit eingebunden, hast du für dich, oder das bringt so einiges mit, auch in deiner Arbeit mit Border-Texturen, und es formt deine Art, mit Border-Texturen umzugehen oder Border-Texturen vielleicht zu betreiben. Kann man noch danach drüber sprechen, dass gesagt, wir werden vom Begriff zum Werkzeug, können wir auch gleich noch weiter drüber diskutieren, ob das für alle der Fall ist oder was diese unterschiedliche Auslegbarkeit auch vielleicht bedeutet, aber danach hast du noch eine ganze Liste gegeben. Wir hatten überlegt vorher, wie können wir das fassen? Haben wir irgendwie bestimmte Fäden, mit denen wir unbedingt weben oder die in unserer Textur, wenn wir dieses Gewebebild vielleicht beibehalten wollen, unbedingt dazugehören? Also würdest du sagen, oder kannst du eine Inhaltsliste machen, oder kannst du sagen, diese Fäden habe ich in der Textur dabei, in einer Border-Textur, damit arbeite ich? Oder gibt es da irgendwie so, wie soll ich sagen, ganz zentrale Punkte, die du immer dabei hast, wenn du über Border-Texturen nachdenkst?
Ja, auch wieder in verschiedenen Ebenen gedacht. Ich denke immer in verschiedenen Ebenen. da kommen wir jetzt auch zu dem Border-Texture-Ring, weil wir haben ja auch eine adjektivische Verwendung des Begriffs. Etwas, was ich auch in letzter Zeit, glaube ich, vermehrt mache, weil ich das sehr, sehr brauchbar finde. Aber für mich ist, also wenn wir von der Beschaffenheit der Grenze, des Grenzraums sprechen, da stelle ich mir dann so vor, als wäre das ein Gewebe, verschiedene Fäden, ja, das ist nicht immer, also das ist sozusagen dann die Aufgabe für mich, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich herausfinde, welche Fäden inwiefern, also wie man die dann benennen kann, konkret, wie die festgemacht werden, wie die zusammenkommen. Mhm. Das ist das eine. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass die Art, wie ich arbeite, die Art, wie ich als dann sehr oft, wenn ich literarische Texte oder wenn ich Grenzrepräsentationen, Border Art, künstlerische Praktiken analysiere, wie ich in diesem Akt des Analysierens eines Textes, da kann ich textimmanent arbeiten und einfach wiederum die Beschaffenheit des Textes ansehen. Da bin ich ja dann eigentlich fast deckungsgleich mit Border-Textur. Oder ich kann eben dann den Text mit dem sogenannten Kontext in irgendeiner Weise in Verbindung bringen. Und dann ziehe ich eigentlich den Faden. Dann komme ich mir vor wie so eine Näherin oder eben eine Strickerin oder eine Person, die einen Faden zieht. Und das ist jetzt wichtig für mich, da weiß ich jetzt nicht, wie wichtig das für andere ist, aber das mir auch dann erlaubt, einen spezifischen Text, einen Ort, nehme ich die US-mexikanische Grenze oder nehme ich die Großregion, in Verbindung zu bringen, weil ich quasi dann diesen Faden, der dann wiederum aus einem Geflecht, wie so eine Strickarbeit, Strickarbeit ist vielleicht besser, weiterknüpfen kann und somit auch verbindende Elemente herstellen kann zwischen unterschiedlichen Phänomenen in oder ähnlichen Phänomenen vielleicht in unterschiedlichen Grenzregionen. Also das ist, glaube ich, ein ganz starker Mehrwert, von dem ich jetzt profitiere. Wir haben ja auch noch ein anderes Forschungsprojekt, wo wir mit dem Begriff des Linking arbeiten, Linking Borderlands. Wie spricht man denn, wenn man über mehrere Grenzregionen spricht, über Ähnlichkeiten, Unterschiedlichkeiten? Wie gehe ich vor? Das wird dann zum, das ist das Tool, das Werkzeug, die Art und Weise, wie ich arbeite, eben auch dieses Fäden, der Faden zieht sich durch, der rote Faden zieht sich durch eine Geschichte, das sagt man ja auch in metaphorischer Verwendung. Und dieser Faden, glaube ich, ist auch Teil dieses Border Texturings, diesen Faden ziehen.
Ich würde es eher sagen, oder diesem Faden
nachgehen.
Folgen, genau.
Ja, ja, ja.
Nachgehen in dem Sinne. Mhm. Genau, weil für mich, wenn wir bei der Idee des Fadens bleiben wollen, für mich sind das in erster Linie die Verbindung, die Verquickung, die Relation zwischen diesen Elementen, die an solchen Bordering-Prozessen beteiligt sind. Wie du es vorhin angesprochen hast, das können Diskurse sein, Praktiken sein, das kann auch Wissen sein, auf das referiert wird und so weiter und so fort. Und wenn man sich Alltagskultur anschaut oder Border Experiences, wie erfahren Menschen eine Grenze und so weiter, da kann man nicht sagen, die Border-Textur existiert als solche, als Wissenschaftler, sondern man muss sich die erst kreieren. Das geht in die Richtung, was du auch sagst, Astrid. Mhm. Aber ich würde es stärker so formulieren, dass man sagt, als Forscherin oder Forscher wird man angeleitet von den, wir würden das Feldrelevanzen nennen. Mhm. Also was machen die Menschen im Feld relevant? Was ist für sie von Bedeutung? Also dass man quasi nicht sagt, dieser Diskurs spielt eine große Rolle in der Konstruktion oder in der Relativierung dieser Grenze, sondern darauf müssen einen die Menschen stoßen oder es muss ein Ergebnis irgendwie sein. Also dass man den Relationen folgt und so nach und nach im Prozess diese Border-Textur nicht nur exploriert, sondern konstituiert.
Mhm. Ja. Oh, da haben wir jetzt schon gesehen, was der Begriff jetzt schon alles leisten konnte in der Zeit. Ja. Und passt wirklich ganz gut, dass das Bild mit einem Gewebe aus Fäden, aus verschiedenen Strängen, vielleicht mit Knotenpunkten, kann man auch mal drüber stolpern, genau, oder was auch immer. Die Fäden können, wie du sagst, alles Mögliche sein, mit was sich die jeweiligen Forschenden in unserer Gruppe auseinandersetzen, worauf reingezoomt wird sozusagen. Und der zentrale Prozess ist jetzt das Weben, der Webprozess geworden, der vielleicht irgendwo erfolgt oder den wir als Forschende auch auf jeden Fall betreiben. Und das zeigt eigentlich dann die spannende Entwicklung, die wir ja immer diskutieren in unserer Gruppe. Ne? Wo ist jetzt die Border-Textur? Liegt sie irgendwo rum und ist das Objekt, wo sich mehr mit auseinandersetzt? Hat sie sich jetzt komplett gewandelt? Ist es einfach unser Verständnis oder unsere Erfahrung, unsere Greifbarmachung der Grenze, wie wir es verstehen? Ist es unsere Herangehensweise daran? Oder ist es tatsächlich die Forschungsarbeit und die Auseinandersetzung, die wir betreiben und wie wir uns mit Interessen, Daten, Materialien, was auch immer wir haben, auseinandersetzen und das auch wieder dann rückkoppeln, wie du sagst, und mit der Erfahrbarkeit von Menschen da draußen auch natürlich. Also irgendwie öffnet es sich tatsächlich in alle Richtungen und der Begriff gibt das her. Wir haben eine kleine Verwandlung damit gemacht, ne, mit dem von Border Textur auch zu Border Texturing, das hast du schon angesprochen auch. Das zeigt jetzt auch schon, dass der Begriff und die Arbeitsgruppe schon eine ganz schöne Laufbahn, eine ganze Karriere hinter sich hatten. Sollen wir noch kurz drauf eingehen vielleicht, was haben wir denn schon alles so angestellt im Rahmen der Arbeitsgruppe? Was haben wir schon alles veranstaltet? Wo arbeiten wir jetzt gerade dran? Und was haben wir noch vor?
Also vielleicht kann ich noch eines sagen. Im Zuge dieser Theoretisierung oder der Konzeptionalisierung der Begrifflichkeiten sind ja auch noch andere Begriffe aufgekommen. Ja. Und ich glaube, eines der wichtigen Dinge, die wir tun und die wir, glaube ich, weiterhin noch leisten müssen, ist, dass wir unseren Begriff abgrenzen von anderen Begriffen oder in Dialog setzen und schauen, inwiefern der wichtig ist. Dazu haben wir ja auch verschiedene Wissenschaftlerinnen eingeladen in verschiedenen Formaten, da kannst du vielleicht dann noch was dazu sagen, die uns helfen, das zu tun. Und ich glaube, das ist wichtig. Da können wir uns dann auch besinnen, was konkret eben für uns wichtig ist und inwiefern der Begriff, weil die meisten sagen dann, ja, da gibt es ja auch, was weiß ich, also Borderscapes ist der Begriff. Oder wenn ich es literaturwissenschaftlich denke, Border Poetics und Border Aesthetics. Nie so leicht dann ungefähr. Also, man kann immer nur ungefähr sagen, ja, das, also würde ich jetzt sagen, Border Poetics, Border Aesthetics, das sind Termine, die sind sehr, sehr literaturwissenschaftlich geprägt, beschäftigen sich sehr, sehr stark mit dem Text. Borderscapes ist eine ganz wichtige Grundlage für unseren Begriff. Ohne Borderscapes, glaube ich, ohne diesen Bewusstsein, dass wir von Mehrdimensionalität, von Grenzräumen sprechen, könnten wir mit Border-Texturen gar nicht weitermachen. Aber dass wir jetzt so, du hast das gerade zuerst gesagt, dass wir so eine systematische Zusammenstellung unseres Verständnisses auch im abgrenzen, man muss immer auch wieder den Grenzbegriff metaphorisch hier verwenden, zu anderen Begriffen. Das, glaube ich, ist was jetzt ansteht und was wir verstärkt machen sollten.
Gut, das merken wir ja auch, wenn wir irgendwo Vorträge machen zu Thema Border-Textur oder es taucht irgendwo auf in der Diskussion mit sage ich mal, externen Forschenden. Ja. Die meisten finden das Konzept oder die Idee total spannend. Mhm. Und dann kommen natürlich Nachfragen zum Besseren, wie sie versuchen, besser anzudocken. Mhm. Und auch diese Frage nach der Abgrenzbarkeit. Ja. Ist es jetzt, habe ich es richtig verstanden, ist der Teil jetzt genauso wie bei Border-Textur? Ja, ja. Ist dieser Bereich ähnlich wie bei Postcolonial Studies oder was man letztens auch Kommentare, ist das Gleiche, wie mir in dieser Disziplin dort und dort begegnet, aber ist dann auf einmal bewegen wir uns in eine andere Richtung und diese Abgrenzungsprozesse, die kommen immer wieder in den Diskussionen, glaube ich, auf. Ja. Aber da, ich meine, da sind wir auch mit beschäftigt in der Arbeitsgruppe natürlich.
Ja, die Kolleginnen und Kollegen da draußen quasi wollen Orientierung haben. Auch vor allem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen Orientierung haben, das merkt man. Die Frage ist, ob man das wirklich abschließend beantworten will. Genau. Genau. Eine gewisse Offenheit, glaube ich, tut der Sache auch gut, langfristig. Dennoch heißt es nicht, dass man sich zu diesen Fragen nicht positionieren muss. Und da sind wir dabei, dass wir demnächst auch so ein internes Symposium veranstalten mit unserer Arbeitsgruppe. Immerhin zählen wir 19 Mitglieder. Mhm. Von 4 verschiedenen Universitäten aus 3 Ländern. Das heißt, schon wir als Arbeitsgruppe konstituieren eigentlich eine schöne Audience, ja, ein schönes Publikum für so ein internes Symposium, um das etwas zu strukturieren, wie ich es eben auch schon gesagt hatte. Und gleichzeitig sind wir auch dabei, ein Buch vorzubereiten.
In der Tat, ja.
Über das wir auch zur internationalen Border Studies Community sprechen dann.
Also wir treten ja immer in unterschiedlichen Gruppierungskonstellationen bei internationalen Konferenzen auf. Das heißt, das Konzept, glaube ich, ist mittlerweile ziemlich bekannt, würde ich meinen. Es ist aufgegriffen worden von einigen ja auch sehr renommierten internationalen Wissenschaftlerinnen, die sich wiederum dann natürlich auch mit dem Begriff vertraut machen und versuchen, diesen zu verwenden oder von ihren Begriffen wiederum abzugrenzen. Aber so funktioniert Wissenschaft. Ja. Ne? Ich will es auch nie fix, kann man ja auch nicht. Es gibt ja immer wieder neue Dinge zu erforschen und neue Geschichten zu weben und zu spinnen. Das ist ja wichtig, weil es muss ja sozusagen die Wissenschaft in Bewegung bleiben. Aber wir müssen es in Bewegung setzen. Wir müssen das Konzept eben auch bekannt machen und immer noch bekannter machen natürlich, um eben auch zu schauen, ob es wirklich fruchtbar gemacht werden kann, auch weil das wäre ja auch unser Anspruch, dass es wirklich ein Werkzeug wird, mit dem auch andere arbeiten können.
Ja.
Können wir die metaphorische Ebene des Konzepts oder des Gewebeverständnisses noch weitertragen und sagen, es muss ja noch weiterleben, das Gewebe. Das tut es ja auch.
Genau.
Man kann es nicht einengen, sondern kann man dem Eigenleben des Gewebes kann man noch ein bisschen weiter es befördern, ja, und schauen, wie sich es weiterentwickelt. Im Buch auf jeden Fall. Ich meine, in einzelnen Publikationen ist es bereits angerissen, aufgegriffen. Es taucht durchaus schon auf, aber das Buch, das jetzt demnächst noch konkretere Form annehmen soll, wird auf jeden Fall dann ein Meilenstein sein. Was haben wir noch vor? Du hast gesagt, den internen Workshop, Symposium haben wir noch vor.
Den internen Workshop.
Wir uns wieder austauschen.
Ja, und wir setzen ja auch in Kürze unsere Tradition fort, dass wir auf internationalen Border Research Konferenzen Panels auch organisieren. Das nächste, was ganz konkret schon in Planung ist, ist, glaube ich, im September 2024 dann in Polen. Das ist eine größere Konferenz zu Borderland Studies, wo wir auch als Arbeitsgruppe dann präsent sind und unsere Ergebnisse vorstellen. Und wir haben uns da aber auch zur Aufgabe gemacht, dass wir auch zeigen, inwiefern das Border Texture in so ganz aktuelle Entwicklung in der größeren Grenzforschung anschlussfähig war. In der Grenzforschung stellt man seit einigen Jahren auch fest, dass dieses Wort der Komplexität immer stärker in aller Munde ist. Also das heißt, die Auffassung, dass Grenzen komplexe Angelegenheiten seien. Und ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen stärker damit beschäftigt und wir auch, haben auch in der Arbeitsgruppe darüber gesprochen und haben gemerkt, dass wir eigentlich genau in diese Strömung auch reinstoßen und da super anschlussfähig sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Konferenz im September eine gute Plattform ist, um das mal zu diskutieren, zur Diskussion zu stellen oder vielleicht sogar schlichtweg nur aufzuzeigen.
Also die interne Arbeit geht weiter, der Austausch auch. Du möchtest noch was ergänzen?
Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir sind doch sehr stark jetzt auf der theoretischen Ebene geblieben. Und man könnte jetzt auch meinen, das ist wieder so ein Hirngespinst, aber es hat ja auch wirklich ganz konkrete Implikationen, weil du jetzt auch gesagt hast, man spricht von der Komplexität, man wird sich bewusst, dass es wichtig ist, Grenzen in Zeiten von Krisen, in Zeiten von Migration, in Zeiten von Polykrisen, muss man ja sagen, Grenzen, ständig liest man über Grenzen, ständig hört man von Grenzen, ständig stehen Grenzen im zentral im politischen Diskurs. Wir sprechen von Mauern, wir haben Kriege. Also das ist ja ganz, ganz ein zentral wichtiges Thema. Und hier diese sehr oft populistisch reduzierende, simplistische Art und Weise, über Grenzen zu sprechen, dem entgegenzuwirken, ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment bei uns. Also etwas, was wir als Grenzforschende machen müssen, um eben die Komplexität, was alles da zusammenkommt, wenn wir über Grenzen sprechen, wenn wir über jetzt ganz konkrete Phänomene wie Migration, Grenzkonflikte, Grenzstreitereien sprechen. Und um diese Komplexität erforschen zu können, braucht es eben neue Begrifflichkeiten.
Gut, das ist jetzt schon mal ein starkes Plädoyer, glaube ich, dass die Welt vielleicht das Border-Texturen-Konzept noch brauchen kann und auch auf jeden Fall eine gute Erklärung, Rechtfertigung möchte ich nicht sagen, aber einen guten Einblick auch in das, was in unserer Arbeitsgruppe vor sich geht, an dem wir weiterarbeiten. Ja. Wie gesagt, intern geht es weiter, extern auch der Austausch. Ich freue mich auch sehr auf die Fortsetzung unserer altbewährten Reihe Atelier Border-Texturen, was wir ja auch schon seit vielen Jahren betreiben, wo wir schon sehr viele äußerst spannende Kolleginnen und Kollegen einfangen konnten und einladen konnten, sich mit unserem Konzept auseinanderzusetzen und ihre eigene Forschung irgendwie damit in Relation zu setzen. Das hat immer, finde ich, sehr, sehr tolle Ergebnisse und Diskussionen angeregt. Da geht es jetzt auch bald weiter und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja,
das Programm, ne, für die nächsten Vorträge in unserer Reihe ist in Planung.
Genau, alles in Mache.
Da wollen wir gar nicht zu viel verraten.
Aber auch immer wieder neu dazu.
Weltweit, sehr, sehr, sehr international. Ja. Wenn man dann eben sieht, dass da Wissenschaftlerinnen das letzte Mal von Israel bis USA, Spanien, Italien, alle dabei sind, wenn man über Grenzkonflikte spricht und eben durch Border Texturing diese versucht zu analysieren. Also das finde ich dann schon richtig gut.
Na gut, dann haben wir doch schon einiges erreicht und weiter geht's.
Okay.
Wir freuen uns auf das, was kommt.
Ja, super. Ja.